Denken. Urteilen, entscheiden, Problem lösen. Von Tilman Beetsch, Joachim Funke und Henning Plessner. Aus der Reihe Allgemeine Psychologie für Bachelor. Ein Hörbuch aus dem Springer Verlag. Gelesen von Holger Rugoll. Die gedruckte Fassung dieses Buches Denken, Urteilen, entscheiden, Problem lösen ist im Springer Verlag erschienen. Informationen und Bestellmöglichkeiten finden Sie auf der Internetseite www.springer.com und dort im Fachgebiet Psychologie, Rubrik Lehrbuch. Kapitel 10: Die postselektionale Phase. Effekte von Entscheidungen, Lernen und wiederholte Entscheidungen. Ein Zitat: Nach dem Spiel ist vor dem Spiel. In Klammern von Sepp Herberger, Altbundestrainer der deutschen Fußballnationalmannschaft. Abschnitt 10.1. Nach der Entscheidung ist vor der Entscheidung. Entscheidungen in den Laboren der kognitiven Psychologen haben in der Regel eines gemeinsam. Lernprozesse bei wiederholten Entscheidungen werden eher selten betrachtet. Dies trifft vor allem auf Untersuchungen zu, die sich der Methode des Lotterieparadigmas bedienen, aber auch auf die Studien zur Informationssuche bei Entscheidungen. Nachdem die Person ihre Entscheidungen getroffen hat, ist der zu untersuchende Prozess beendet. Dann wird die Person entweder mit einer neuen Aufgabe konfrontiert oder aus der Untersuchung entlassen. Damit unterscheiden sich diese Studien in einem zentralen Punkt von den meisten Entscheidungen, die wir im Alltag treffen. In realen Kontexten führen unsere Entscheidungen zu erlebbaren Ergebnissen. Wir erfahren, ob die erwarteten Konsequenzen, die Grundlage unserer Entscheidung waren, tatsächlich eintreffen oder ausbleiben. Aus den Rückmeldungen der Umwelt erwerben wir Wissen über die Funktionalität oder Dysfunktionalität von Handlungen. Oft haben wir die Gelegenheit zu wiederholten Entscheidungen. Bei Konsumentscheidungen stehen wir beispielsweise immer wieder vor der Wahl zwischen ähnlichen oder sogar denselben Gütern. Dabei können wir aus unserer Erfahrung schöpfen. Wenn Ihnen ein bestimmter Wein gut geschmeckt hat, werden Sie ihn bei nächster Gelegenheit vielleicht wieder kaufen. Alltagsentscheidungen haben also in den meisten Fällen eine Vergangenheit und eine Zukunft. Wenn wir bereits Erfahrung mit einer bestimmten Entscheidungssituation gemacht haben, nehmen die vergangenen Erfahrungen Einfluss auf unsere aktuellen Entscheidungen. Die Konsequenzen unserer Entscheidungen legen oder erweitern die Erfahrungsgrundlage für zukünftige Entscheidungen. Erstaunlicherweise hat sich die psychologische Entscheidungsforschung bisher eher selten mit Lernprozessen nach Entscheidungen beschäftigt. Erst in jüngerer Zeit, vor allem seit Beginn der 90er Jahre, begannen sich Entscheidungsforscher stärker als zuvor für postselektionale Prozesse zu interessieren. Abschnitt 10.2: Zur Rolle der Erfahrung. Abschnitt 10.2.1: Direkte Erfahrung durch eigene Stichprobenziehung. Bei wiederkehrenden Entscheidungssituationen folgt die Selektion einer Option auf der Basis der Erfahrungen, die wir zuvor gemacht haben und die im Gedächtnis gespeichert sind. Die überwiegende Mehrzahl von Untersuchungen zum menschlichen Entscheiden lässt jedoch der Erfahrung keinen Raum. In der Regel werden den Probanden alle relevanten Informationen vorgegeben. Man spricht hier von beschreibungsbasierten Entscheidungen. Solche Entscheidungen zu untersuchen macht durchaus Sinn, da wir uns auch in realen Kontexten auf Informationen stützen können, die in symbolischer Form und nicht über direkte Erfahrung vermittelt werden. Wir studieren Verbrauchermagazine, um uns über die Qualität von Konsumgütern zu informieren, oder studieren Statistiken von Ertragsentwicklungen, bevor wir Geld in eine bestimmte Anlageform investieren. Solche rein beschreibungsbasierten Entscheidungen sind aber im Alltag eher die Ausnahme. In den meisten Handlungsbereichen verfügen wir über Wissen, das durch eigene Erfahrung erworben wurde. Studienbox: Macht die eigene Erfahrung einen Unterschied? Eine der Untersuchungen, die sich mit dieser Frage beschäftigen, stammt von Hertwig, Barron, Weber und Ereff, in Klammern Vergleiche 2004. Die Autoren verglichen Erfahrungs- mit beschreibungsbasierten Entscheidungen. Das Stimulusmaterial bestand aus 6 Lotterieaufgaben, wie sie häufig in der Forschung verwendet werden. Die Optionen führten mit unterschiedlichem Risiko zu monetären Konsequenzen, in Klammern Geldgewinne, Geldverluste. Die Wahrscheinlichkeiten rangierten zwischen 0,025 und 0,80, wobei in zwei Aufgaben jeweils eine Option zu einer sicheren Konsequenz führte. In Klammern, siehe dazu Tabelle 10.1 im gedruckten Buch. Der experimentelle Untersuchungsplan umfasste zwei Gruppen. Die eine Hälfte der Probanden trafen ihre Entscheidungen aufgrund von Beschreibungen der Aufgaben, die die Optionen, deren Werte und die Wahrscheinlichkeiten enthielten. Die andere Hälfte der Probanden, die Erfahrungsgruppe, konnte durch eigene Stichprobenziehung die Verteilung der Auszahlungen einer Option ermitteln, bevor sie ihre Entscheidungen traf. Den Probanden standen dazu zwei Schaltflächen am Computermonitor zur Verfügung. Sie wurden instruiert, dass jede Schaltfläche mit der Verteilung der Konsequenzen einer Option assoziiert war. Durch Betätigen der Schaltfläche wurde per Zufall ein Wert aus der jeweiligen Verteilung gezogen. Im Falle der Option H aus Aufgabe 1 waren dies entweder 0 oder 4 Geldeinheiten. Im Falle einer Option mit sicheren Konsequenzen führte das Betätigen der Schaltfläche jedes Mal zum selben Wert. In Klammern, zum Beispiel der Wert 3 bei der Option L aus Aufgabe 1. Die Probanden der Erfahrungsgruppe durften mit der Stichprobenziehung so lange fortfahren, bis sie sich sicher genug fühlten, eine Entscheidung zu treffen. Studienbox, Ende. Die Ergebnisse der Untersuchungen finden Sie ebenfalls in Tabelle 10.1 im gedruckten Buch. In den letzten beiden Spalten der Tabelle sind die Prozentwerte dargestellt, die den Anteil an Personen angeben, die die Option des Typs H, in Klammern höherer Erwartungswert, gewählt hatten. Schon auf den ersten Blick fällt auf, wie stark sich die relativen Häufigkeiten der Wahlen in den beiden Experimentalgruppen unterscheiden. Dies allein deutet schon darauf hin, dass die direkte Erfahrung von Konsequenzen einen Einfluss auf das Entscheiden hat. Besonders bemerkenswert ist aber, dass direkte Erfahrung dazu führt, dass einige zentrale Befunde der Entscheidungsforschung verschwinden oder sich sogar umkehren. In Kapitel 8 hatten wir gesehen, dass Menschen dazu neigen, den sicheren Gewinn auch dann einer Lotterie vorzuziehen, wenn die Lotterie einen höheren Erwartungswert hat, in Klammern Certainty-Effekt. Wenn es allerdings um Verluste geht, dann kehrt sich das Befundmuster um. Bei anstehenden Verlusten gehen Probanden eher das Risiko einer Lotterie ein, Risikoaversion im Bereich von Gewinnen und Risikosuche im Bereich von Verlusten. Mit ihrer Prospect Theory sagen sie genau diesen Effekt voraus. Hertwig und Kollegen replizierten in ihrer Untersuchung diesen Effekt, allerdings nur in der Beschreibungsgruppe. Betrachten wir einmal die Aufgaben 1 und 4. Die Beträge der Erwartungswerte sind in beiden Aufgaben identisch, lediglich das Vorzeichen ändert sich. Bei der ersten Aufgabe geht es um Gewinne, bei Aufgabe 4 um Verluste. In der Beschreibungsgruppe wählen, genau wie in der Prospect Theory vorhergesagt, wenn es um Gewinne geht, in Klammern Aufgabe 1, nur 36% der Probanden die riskante Option. Die Mehrheit von 64% zeigt Risikovermeidung und wählt die sichere Option, obwohl diese den geringeren Erwartungswert hat. Dieses Muster kehrt sich um, wenn es sich um Verluste handelt, in Klammern Aufgabe 4. Nun suchen 72% das Risiko und wählen die riskante Alternative. Nur 28% bevorzugen also hier den sicheren Verlust und damit die Option, die den höheren Erwartungswert hat. Die Ergebnisse in der Erfahrungsgruppe hingegen widersprechen den Vorhersagen der Prospect Theory. Hier zeigt sich im Gewinnbereich, dass die überwiegende Mehrheit von 88% das Risiko sucht und damit die Option mit dem höheren Erwartungswert bevorzugt. Im Bereich von Verlusten gibt es eine leichte Tendenz zur Risikovermeidung. Hier wählen 56% die sichere Option mit dem höheren Erwartungswert. Die Prospect Theory sagt auch vorher, dass kleine Wahrscheinlichkeiten im Bereich zu mittleren überschätzt werden sollten. Hertwig und Kollegen finden zwar Belege für diese Annahme, aber wieder nur in der Beschreibungsgruppe. In dieser bevorzugen 64% der Probanden die Option, deren hoher Gewinn eine kleine Wahrscheinlichkeit von 0,025 hat. In der Erfahrungsgruppe hingegen wählen nur noch 12% diese Alternative. Die anderen 88% präferieren die Alternative mit dem geringeren Gewinn, der jedoch eine deutlich höhere Wahrscheinlichkeit hat, nämlich von 0,25. Dieser Befund deutet darauf hin, dass die Erfahrungsgruppe die kleinen Wahrscheinlichkeiten im Verhältnis zu mittleren unterschätzt, was wiederum den Vorhersagen der Prospect Theory zuwiderläuft. Die Ergebnisse der in der Box dargestellten Studie lassen Zweifel darüber aufkommen, ob sich Erkenntnisse, die mit beschreibungsbasierten Prozeduren gewonnen werden, auf solche Entscheidungen generalisierbar sind, die erfahrungsbasiert ablaufen. Sie deuten zudem darauf hin, dass Wahrscheinlichkeiten, die in Form von symbolischen Darstellungen dem Entscheider präsentiert werden, zu anderen Ergebnissen führen, als wenn die Wahrscheinlichkeiten in Form von Häufigkeiten über direkte Erfahrung erworben werden. Diese Interpretation wird durch Forschungen unterstützt, die sich mit Wahrscheinlichkeitsurteilen beschäftigen und vergleichbare Ergebnisse finden. Insgesamt unterstreicht die Studie von Hertwig und Kollegen die Bedeutung der eigenen Erfahrung von Konsequenzen bei riskanten Entscheidungen. Abschnitt 10.2.2 Direkte Erfahrung nach Entscheidungen. Feedback. Die Folgen unseres Verhaltens sind mächtige Determinanten des Lernens. Führt ein Verhalten zu positiven Konsequenzen, erhöht sich dessen Auftretenshäufigkeit. Wird es bestraft, so sinkt diese. Thorndike in Klammern Vergleiche 1898 bezeichnete dieses Lerngesetz als Law of Effect. Definition: Wenn eine Reaktion in einer bestimmten Reizsituation unmittelbar zu befriedigenden Konsequenzen führt, dann erhöht sich gemäß dem Effektgesetz, in Klammern Law of Effect, die Auftretenswahrscheinlichkeit dieser Reaktion, wenn der Organismus wieder auf dieselbe Reizsituation trifft. Definition Ende. Entscheidungen wären sehr einfach zu fällen, wenn man die Konsequenzen von Optionen nicht antizipieren, sondern sie in einem Testlauf erkunden könnte, am besten ohne negative Konsequenzen tatsächlich erleiden zu müssen. Dies würde allerdings erfordern, dass wir uns auf eine Zeitreise in die Zukunft begeben könnten. Für viele Entscheidungen gilt, nachher ist man schlauer. Erst wenn wir die gewählte Option implementieren, also ein Verhalten ausführen oder ein Objekt erwerben, lernen wir die tatsächlichen Konsequenzen kennen oder können feststellen, inwieweit sie unsere Ziele befördern. Abbildung 10.1 im gedruckten Buch zeigt einige Ergebnisse und Prozesse, die nach der Entscheidung von Bedeutung sind. Idealerweise sollten nach der Ausführung einer gewählten Handlung die erwünschten Konsequenzen eintreten, die wiederum zur Zielerreichung führen. Im ungünstigen Fall kommt es zu unerwünschten Konsequenzen und zur Zielbehinderung oder dem Ausbleiben einer Zielerreichung. Die Konsequenzen stellen das Feedback dar, das die Umwelt dem Entscheider liefert. Definition: Feedback ist ein Begriff aus der Systemtheorie, der sich auf Rückkopplungsprozesse bezieht. Bei Entscheidungen handelt es sich bei Feedback um Informationen über die Konsequenzen von Handlungen, nachdem diese ausgeführt wurden. Definition Ende. Für nachfolgende Lernprozesse und damit auch für zukünftige Entscheidungen ist von großer Bedeutung, in welcher Weise uns die Umwelt das Feedback zur Verfügung stellt und wie wir es bewerten. Angenommen, wir wollen einer anderen Person eine Freude machen und kaufen ihr einen Strauß Blumen. Die Person bedankt sich mit den Worten: "Das freut mich aber sehr." Dann stellt sie die Blumen aber nicht in eine Vase, sondern lässt sie bis zum nächsten Tag auf dem Küchentisch liegen. Offensichtlich führte die Handlung zu Konsequenzen, bei denen es nicht eindeutig klar ist, ob wir unser Ziel erreicht haben. Die Aussage der Person spricht dafür, ihr Verhalten dagegen. Vielleicht hat sie die Blumen vergessen, weil sie abgelenkt war, sich aber trotzdem darüber gefreut. Und was sollen wir aus diesem Vorfall lernen? War unsere Entscheidung gut oder schlecht? In dem Beispiel handelt es sich um eine mehrdeutige Lernumwelt, die Robin Hogarth, in Klammern Vergleiche 2001, als gefährlich, in Klammern Wicked, bezeichnet. In gefährlichen Umwelten ist Feedback komplex, unzuverlässig, mehrdeutig oder sogar falsch. Freundliche Umwelten hingegen zeichnen sich dadurch aus, dass das Feedback zuverlässig, eindeutig, korrekt ist und in einer Weise präsentiert wird, sodass die kognitive Kapazität der Person nicht überfordert wird. Eine Vielzahl von Untersuchungen zeigt, dass freundliche Lernumwelten notwendig sind, damit Feedback zu einer Verbesserung der Entscheidungsqualität führen kann. Der effektive Erfolg von Feedback hängt aber zu einem beträchtlichen Teil davon ab, wie die Person damit umgeht. Sicherlich aber beeinflusst Feedback unsere Entscheidungen, wie eine Serie von Experimenten eindrucksvoll zeigt, die Baron und Ehreff, in Klammern Vergleiche 2003, durchgeführt haben. Die Autoren verglichen einmalige, beschreibungsbasierte Entscheidungen mit feedbackbasierten, wiederholten Entscheidungen. Sie konfrontierten Probanden mit binären Lotterieentscheidungen, ähnlich denen, die Hertwig und Kollegen, in Klammern Vergleiche 2004, in ihrer Studie dann verwendeten. Beispielsweise konnte man wählen, die Konsequenzen der Optionen wurden jedoch nicht beschrieben, sondern mussten durch eigene Erfahrung ermittelt werden. Im Unterschied zur Studie von Hertwig und Kollegen konnte man diese Erfahrungen jedoch nicht vor, sondern erst nach der Entscheidung machen. Die Probanden fällten eine Serie von Entscheidungen in Klammern 100 bis 400 am Computer. Auf dem Monitor sahen die Probanden zwei Schaltflächen und zwei Informationsleisten, in Klammern siehe dazu Abbildung 10.2 im gedruckten Buch. Die Schaltflächen repräsentierten die beiden Optionen, trugen aber keine Aufschrift, um den Einfluss von Vorwissen zu minimieren. Durch Betätigen einer Schaltfläche zeigten die Probanden ihre Wahl an. Auf der oberen Informationsleiste wurde nach jeder Wahl die Konsequenz für eine Sekunde eingeblendet. Diese wurde durch das Computerprogramm ermittelt, das eine Zufallsziehung aus der Verteilung der Konsequenzen für die jeweilige Option durchführte. Bei den Konsequenzen handelte es sich um Punkte, die Geldgewinne bzw. Geldverluste repräsentierten. Die untere Informationsleiste zeigte die Summe der in Geldbeträge umgerechneten Punkte, die über alle Entscheidungen erreicht wurde. Die Autoren fanden, dass bei wiederholten, feedbackbasierten Entscheidungen klassische Entscheidungsanomalien, in Klammern zum Beispiel der Certainty-Effekt, nicht repliziert werden konnten. Tatsächlich beobachteten sie Risikosuche im Bereich von Gewinnen und Risikovermeidung im Bereich von Verlusten. Diese Ergebnisse stehen in deutlichem Widerspruch zur Prospect Theory. Allerdings kann aus den Ergebnissen von Barron und Ereff in Klammern Vergleich 2003 nicht gefolgert werden, dass Feedback die Qualität von Entscheidungen grundsätzlich verbessert. Auch die Teilnehmer dieser Experimente wichen bei ihren Entscheidungen von normativen Prinzipien ab. Zum Beispiel unterschätzen die Probanden kleine Wahrscheinlichkeiten. Dies ist ebenso unangemessen wie deren Überschätzung. Risikosuche im Bereich von Gewinnen und Risikovermeidung im Bereich von Verlusten widerspricht genauso der normativen Wert-Erwartungstheorie wie das umgekehrte Muster, das bei beschreibungsbasierten Entscheidungen in der Regel beobachtet wird. Wir können also Folgendes festhalten: Direkte Erfahrung der Konsequenzen von Optionen beeinflusst systematisch nachfolgende Entscheidungen, unabhängig davon, ob die Verteilungen der Konsequenzen durch eigene Stichprobenziehung vor der Entscheidung oder durch Feedback nach Entscheidungen gelernt wurden. Direkte Erfahrung führt dazu, dass einige klassische Entscheidungsanomalien wie der Certainty-Effekt nicht mehr auftreten. Abschnitt 10.3: Besitztumseffekte. Unser persönlicher Besitz stellt einen wichtigen Teil unserer Erfahrungsumwelt dar. Objekte, die wir besitzen, erlauben uns nicht nur den Zugang zu ihrem Gebrauch. Sie treten auch in Beziehung zu unserem Selbst. Es macht einen Unterschied, ob wir zum Beispiel ein Kleidungsstück in einem Geschäft nur anschauen oder ob wir es kaufen und anziehen. Unsere Selbstbewertung und die Bewertung durch andere hängen auch von den Dingen ab, die wir besitzen. So ist das Wissen, in Klammern die Kognition darüber, was zu uns gehört, ein bedeutsamer Teil der Selbstrepräsentation. In der Sozialpsychologie gibt es eine Reihe von Theorien, die postulieren, dass Menschen nach Konsistenz zwischen Kognitionen über das Selbst streben. Die Kognitionen »Ich kaufe, was ich mag«, »Ich habe eine neue Hose gekauft« und »Ich mag die neue Hose« bilden ein konsistentes Gefüge. Würde man die neue Hose nicht mögen, wäre das Gefüge im Ungleichgewicht. Fritz Haider, in Klammern Vergleiche 1958, leitete aus dem konsistenztheoretischen Ansatz die Annahme ab, dass allein der Besitz eines Objektes dazu führen sollte, dass das Objekt positiver bewertet wird. Die Aufwertung eines Objektes, nachdem es in den eigenen Besitz übergegangen ist, erhöht die gefühlte kognitive Konsistenz innerhalb der Selbstrepräsentation. Haiders Hypothese hat wichtige Implikationen für die Entscheidungsforschung. Die Überführung eines Objektes in den eigenen Besitz sollte demnach nicht nur den Besitzstand der Person, sondern auch die Präferenz verändern. Wenn allein der Besitz eines Objektes zu dessen Aufwertung führt, sollte folglich die Bereitschaft der Person abnehmen, dieses für seinen tatsächlichen Wert zu handeln. Dies müsste auch dann der Fall sein, wenn man selbst gar keine Kosten für dessen Erwerb aufbringen musste, weil man das Gut beispielsweise gefunden oder geschenkt bekommen hatte. Die folgenden Studien demonstrieren, dass Besitztum starke Effekte auf Entscheidungen hat. Definition: Mit Besitztumseffekt bezeichnet man das Phänomen, dass allein der Besitz eines Objektes zu dessen Aufwertung beim Besitzer führt. Besitztumseffekte werden in der sozialpsychologischen Literatur als Mere Ownership Effect und in der ökonomischen Literatur sowie in weiten Teilen der kognitiven Psychologie als Endowment-Effekt bezeichnet. Definition Ende. Betrachten wir zuerst als Beispiel einen fiktiven Markt, wo Güter gekauft und verkauft werden. Das Interesse jedes Agenten ist, seinen Profit zu vermehren. Auf unserem fiktiven Markt handeln 8 Personen. 4 davon besitzen ein bestimmtes Gut. Sie sind die potenziellen Verkäufer und können Angebotspreise setzen. Die anderen Personen sind potenzielle Käufer. Sie können bieten, für welchen Geldbetrag sie ein Gut erwerben möchten. Für jeden Agenten sind die Güter unterschiedlich viel wert, weil sie beispielsweise die Güter auf anderen Märkten zu unterschiedlichen Preisen verkaufen können. Da jeder Agent Profit machen möchte, wird er sein Gut im Verhältnis zu diesem Preis teurer verkaufen oder billiger einkaufen wollen. Tabelle 10.2 im gedruckten Buch zeigt den Wert, den das Gut für jede Person hat und den Preis, für den sie es anbieten bzw. erwerben möchte. Einfacherweise übersteigen oder unterlaufen in unserem Beispiel die Angebote und die Gebote den Wert des Gutes um jeweils 50 Cent. Was wird auf einem solchen Markt passieren? Wenn wir annehmen, dass die Gebote und Angebote konstant bleiben, dann müssten zumindest 2 Personen ihr Gut an den Mann oder die Frau bringen können. Dies ist auf den ersten Blick nicht so leicht erkennbar. Lassen Sie uns deshalb eine mögliche Abfolge von Transaktionen durchgehen. In unserem Beispiel wird Elke ihr Gut nicht verkaufen können, da kein Gebot ihrem Angebotspreis entspricht. In Klammern, vergleiche Tabelle 10.2. Nun konkurrieren noch Daniel, Lola und Amos um den Absatz ihres Gutes. Natürlich will jeder zum höchsten möglichen Preis verkaufen. Da Maya den höchsten Preis bietet, in Klammern 6,50 Euro, wird sie von den Verkäufern bevorzugt werden. Nehmen wir an, Lola schafft es, ihr Gut an Maya zu verkaufen. Damit sind noch Daniel und Amos im Rennen. Das verbleibende höchste Gebot stammt von John. Er bietet 5,50 Euro. Dies ist für Amos zu wenig und so wird Daniel sein Gut verkaufen können. Nach diesem Handel gibt es kein Gebot mehr, das seinem Angebot entspricht oder es übersteigt. In Abbildung 10.3 werden die Gebote und Angebote in geordneten Reihen dargestellt. Der Schnittpunkt der Kurven markiert den Median der Gesamtverteilung. Nach der ökonomischen Theorie stellt dieser Wert den mittleren Marktpreis dar. Für die Güter, die unterhalb oder gleich des mittleren Marktpreises angeboten werden, existieren Gebote. Damit können diese Güter gehandelt werden. In solchen Märkten, wie in dem Beispiel, kann man zeigen, dass im Durchschnitt die Hälfte der Güter gehandelt werden müsste. Sollten weniger Güter gehandelt werden, wird dies als Undertrading bezeichnet. Wenn es zu Undertrading kommt, deutet dies darauf hin, dass Drittvariablen ins Spiel kommen, die den subjektiven Wert des Besitzes erhöhen. Dafür kann es triviale Gründe geben. Zum Beispiel kann das Gut einen Gebrauchswert für den Besitzer haben, was ihn von der Veräußerung des Gutes abhält. Es könnte auch sein, dass die Veräußerung mit zusätzlichen Kosten verbunden ist, was sich ebenfalls hemmend auf die Verkaufsbereitschaft auswirken könnte. Wenn allerdings all diese Faktoren ausgeschlossen werden, dann sollte Undertrading nicht auftreten. Außer der bloße Besitzer eines Gutes hat für die Person einen Wert. Wenn man nun Bedingungen herstellt, die alle Barrieren für die Veräußerung eines Gutes ausräumen und man trotzdem Undertrading, also eine verringerte Verkaufsbereitschaft fände, dann würde dies auf einen Besitztumseffekt, in Klammern Endowment-Effekt, hindeuten. Die Existenz des Besitztumseffektes wurde von Kahneman, Knetsch und Thaler, in Klammern Vergleiche 1990, in einer Reihe von Untersuchungen nachgewiesen. Die Autoren realisierten in ihren Versuchsanordnungen fiktive Marktsituationen, in denen Güter gekauft und verkauft werden können. In ihrer ersten Untersuchung wurde die Hälfte der Probanden mit Gutscheinen ausgestattet, die für einen bestimmten garantierten Betrag beim Versuchsleiter eingelöst werden konnten. Die andere Hälfte der Versuchspersonen waren potenzielle Käufer, die Gebote abgeben konnten. Die Instruktionen sind im Exkurs im gedruckten Buch an dieser Stelle wiedergegeben. Der Betrag des Gutscheines, der im Übrigen variierte, stellte den Wert dar, den das Gut für die Person hatte. Die Personen, die den Gutschein besaßen, konnten ihn zu einem von ihnen festgesetzten Preis zum Verkauf anbieten. Sie waren also die Verkäufer, während die andere Hälfte der Probanden die Rolle der potenziellen Käufer übernahm. Es wurde zugesichert, dass die Person, die zum Schluss der Transaktionen einen Gutschein besaß, diesen beim Versuchsleiter für den Betrag, der auf dem Gutschein eingetragen war, einlösen konnte. Auf einem Fragebogen notierten die Verkäufer ihre Angebotspreise und die potenziellen Käufer ihre Gebotspreise. Diese Versuchsanordnung diente als Kontrollgruppe für weitere Untersuchungen. Tatsächlich zeigten die Ergebnisse, dass aufgrund der Angebote und Gebote annähernd 50% der Gutscheine gehandelt worden wären. Dieser Befund deckt sich im Wesentlichen mit den Erwartungen der ökonomischen Entscheidungstheorie. In weiteren Untersuchungen wurden anstatt der Gutscheine reale Objekte ausgeteilt. Sollte allein der Besitz eines Gutes zu dessen Aufwertung führen, dann müsste in einer solchen Marktsituation ein Undertrading der Güter zu beobachten sein. In einer Studie wurde die Gruppe der Verkäufer mit Kaffeetassen ausgestattet. Nun sollte man annehmen, dass der wahrgenommene Wert der Kaffeetasse zwischen den Probanden variiert. Die einen würden mehr Geld für eine solche Tasse ausgeben als andere. Möglich ist auch, dass für bestimmte Personen die Tasse nichts wert ist, weil sie deren Design nicht mögen oder schon ausreichend viele Tassen besitzen. Weil Besitzer, in Klammern potenzielle Verkäufer und Nichtbesitzer, in Klammern potenzielle Käufer, aber zufällig bestimmt wurden, dürften sich die Verteilungen der Werte für Käufer und Verkäufer nicht systematisch unterscheiden. Außer der bloße Besitz der Kaffeetasse führte zu deren Aufwertung. Wäre dies der Fall, müssten die Angebotspreise insgesamt die Gebotspreise deutlich übersteigen. Damit sollte es zu weniger Transaktionen kommen, als dies in der Kontrollbedingung mit den Gutscheinen der Fall war. Genau dies fanden die Autoren. Die Angebote der Besitzer der Kaffeetassen überstiegen die Gebotspreise so stark, dass es im Durchschnitt nur zu 2 Verkäufen hätte kommen können, obwohl 10 Verkäufe zu erwarten gewesen wären. Dieser reine Besitztumseffekt wurde von den Autoren als Mere Endowment-Effekt bezeichnet. Sie erklärten diesen Befund mit der Annahme der Prospect Theory, wonach Verluste stärker wiegen als Gewinne. Die Veräußerung des Produktes involviert ja den Verlust des Wertes dieses Objektes. Aufgrund des steileren Verlaufs der Wertfunktion im Bereich der Verluste kann ein am objektiven Wert des Gutes angemessener Handelspreis den subjektiven Verlustwert nicht kompensieren. Deshalb wird das Gut überproportional teurer angeboten. Es gibt zahlreiche Untersuchungen, die weitere Belege für diese These liefern, nach der der Besitz eines Gutes zu dessen Aufwertung führt. Allerdings wird nicht jedes Gut durch Besitz aufgewertet. Barone, Schimpf und Sprott, in Klammern Vergleiche 1999, konnten zeigen, dass es nur dann zur Aufwertung kommt, wenn das Gut mit zentralen Aspekten des Selbst vereinbar ist. Probanden erhielten einen Schlüsselanhänger, der entweder das Firmenlogo einer hoch angesehenen oder gering angesehenen Automarke trug, in Klammern Porsche versus Hyundai. Probanden mit hohem Selbstwert werteten den Porsche-Anhänger auf. Erhielten sie dagegen den Hyundai-Anhänger, so beurteilten sie diesen negativer im Vergleich zu einer Kontrollgruppe, die die Anhänger beurteilten, ohne sie zu besitzen. Bei den Besitzern mit niedrigem Selbstwert beobachteten die Autoren das umgekehrte Ergebnismuster. Diese Gruppe von Personen wertete den Hyundai-Anhänger auf und den Porsche-Anhänger ab. In anderen Worten, der Besitztumseffekt trat nur auf, wenn eine Kongruenz zwischen Selbstkonzept und dem Image des Produktes bestand. Abschnitt 10.4 Kognitive Dissonanz nach Entscheidungen. Zu Beginn des letzten Abschnitts wurde bereits der Konsistenzansatz angesprochen. Leon Festinger, in Klammern 1957, ist ein weiterer wichtiger Vertreter dieses Ansatzes. Seine Dissonanztheorie postuliert, dass Menschen nach kognitiver Konsistenz streben. Gemäß der Theorie erzeugen inkonsistente oder dissonante Kognitionen ein aversives Gefühl und die Motivation, dieses Gefühl durch Reduktion der Dissonanz zu beseitigen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, kognitive Dissonanz zu reduzieren. Dissonante Kognitionen können ignoriert, vergessen oder verdrängt werden. Festinger bezeichnet dies als Subtraktion von Kognitionen. Das kognitive Ungleichgewicht kann aber auch ausgeglichen werden, indem konsonante Kognitionen hinzugefügt werden, in Klammern Addition. Wenn dissonante Kognitionen durch konsonante ersetzt werden, spricht Festinger von Substitution. Definition: Bei der kognitiven Dissonanz handelt es sich um ein von Leon Festinger in die kognitive Psychologie eingeführtes Konzept, das einen motivationalen Spannungszustand, in Klammern Gefühl des Unbehagens, beschreibt. Dieser unangenehme Spannungszustand entsteht, wenn sich Kognitionen widersprechen oder miteinander unvereinbar sind, und zielt auf Reduktion, was durch Veränderung der betroffenen Kognition erreicht werden kann. Definition Ende. Ein Beispiel. Angenommen, ein Politiker hat während des Wahlkampfes versprochen, dass die Renten im Falle seiner Wahl erhöht würden. Nachdem er in sein Amt gewählt wurde, muss er feststellen, dass eine Rentenerhöhung nicht zu finanzieren ist und beschließt deshalb, darauf zu verzichten. Eine solche Inkonsistenz zwischen Vorsatz und Handeln sollte auch bei Politikern zu kognitiver Dissonanz führen. Wenn sich der Politiker am Ende der Legislaturperiode nicht mehr an sein Wahlkampfversprechen erinnern kann, hätten wir es mit einem geglückten Fall der Dissonanzreduktion durch Subtraktion zu tun. Eine andere Möglichkeit bestünde darin, dass er sich möglichst viele Argumente und Gründe einfallen lässt, die für den Verzicht auf Rentenerhöhungen sprechen. Dadurch würde die dissonante Beziehung zwischen dem Versprechen und dem Handeln durch die Addition neuer konsonanter Kognitionen bis zu einem gewissen Grade kompensiert. Beispiel: Ende. Es gibt eine Reihe von Bedingungen, die die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass kognitive Dissonanz entsteht. Zu diesen Bedingungen zählen auch Entscheidungen. Nach der Dissonanztheorie führt fast jede Entscheidung zu Dissonanz. Warum sollte dies der Fall sein? Schließlich wählt man ja eine Option gerade deshalb aus, weil sie einem gut und nützlich erscheint. Viele Optionen haben aber sowohl positive als auch negative Konsequenzen. Darüber hinaus findet sich nur in seltenen Fällen perfekte Dominanz auf allen Dimensionen. Meist ist eine Option auf einer Zieldimension besser als eine andere, während letztere auf anderen Attributen besser abschneidet. Die negativen Konsequenzen der gewählten Option und die positiven Konsequenzen der nicht gewählten Optionen sind dissonant zu der Entscheidung. Die Dissonanz nach einer Entscheidung wird umso stärker, je höher die Wichtigkeit der Entscheidung ist, je höher die relative Attraktivität der nicht gewählten Alternativen ist und je weniger Aspekte von der gewählten Option dominiert werden. Die aus der Entscheidung resultierende Dissonanz kann dadurch abgebaut werden, dass erstens die Entscheidung korrigiert wird oder zweitens die Attraktivität der gewählten Option durch Subtraktion dissonanter und Addition konsonanter Kognitionen erhöht wird. Aus diesen Annahmen ergibt sich die interessante Vorhersage, dass nach Entscheidungen die gewählte Option durch kognitive Prozesse aktiv aufgewertet werden wird, sofern eine Korrektur der Entscheidung nicht möglich oder zu kostenintensiv ist. Die nachträgliche Aufwertung der gewählten Option, in Klammern und Abwertung der ausgeschlagenen, bezeichnete Jack Brehm, in Klammern 1957, als Spreading Apart Effekt, weil damit der Präferenzunterschied zwischen der gewählten und einer nicht gewählten Option größer wird. Die Aufwertung kann unter anderem dadurch erreicht werden, dass selektiv solche Informationen gesucht werden, die für die gewählte Option oder gegen die nicht gewählten Optionen sprechen. Die Dissonanztheorie kann auch partiell den Besitztumseffekt erklären, und zwar in dem Fall, wenn das erworbene Gut negative Aspekte hat. Negative Aspekte sind unvereinbar mit den Zielen der Personen und erzeugen deshalb kognitive Dissonanz. Durch Veränderung der Kognitionen über die negativen Aspekte des Gutes, in Klammern Subtraktion, oder durch Addition von Kognitionen, die die positiven Aspekte des Gutes hervorheben, kann die Dissonanz reduziert werden. Gleichzeitig resultiert daraus eine Aufwertung des Gutes. Abschnitt 10.5. Wiederholtes Entscheiden und Routinisierung. Im Alltag müssen Sie eine Fülle von Entscheidungssituationen bewältigen. Denken Sie nur einmal an Ihren Wocheneinkauf. Zuerst müssen Sie entscheiden, wo Sie einkaufen wollen. Auf dem Wochenmarkt, in einem der vielen Supermärkte, an der Tankstelle nebenan oder in einem der selten gewordenen Tante-Emma-Läden. Als nächstes müssen Sie entscheiden, wie Sie zu Ihrer Einkaufsgelegenheit kommen. Zu Fuß, mit dem Rad, dem Auto, der Straßenbahn oder dem Bus. Schließlich müssen Sie eine Fülle von Kaufentscheidungen treffen, nicht nur welchen Produkttyp Sie kaufen wollen, Toilettenpapier oder Bananen, sondern auch von welcher Marke oder welchem Produzenten. Aus einer entscheidungstheoretischen Perspektive stellt so ein Einkauf eine titanische Aufgabe dar, vor allem wenn Sie versuchen sollten, bei jeder Entscheidung die Maximierungsregel der Nutzentheorie anzuwenden. Tatsächlich stellt für Sie ein Einkauf in der Regel keine besondere Herausforderung dar. Das liegt daran, dass Sie nicht zum ersten Mal in Ihrem Leben einkaufen gehen. Jeder der dabei involvierten Entscheidungen standen Sie schon unzählige Male gegenüber. Es handelt sich also um eine wiederholte Entscheidungssituation. Sie wissen, wo Sie einkaufen können, wie Sie dorthin kommen und welche Waren Sie für Ihren täglichen Bedarf benötigen. In anderen Worten, Sie verfügen über ein Repertoire an Routinen, das Ihnen die Anpassung an wiederkehrende Entscheidungssituationen erleichtert. Es gibt einen zentralen Unterschied zwischen solchen repetitiven und neuen Entscheidungen. Angenommen, Sie waren gestern an Ihrem Urlaubsort angekommen und suchten ein Restaurant, wo Sie zu Abend essen konnten. Da Sie müde waren, wählten Sie ohne lang zu überlegen das Lokal um die Ecke. Das Essen erwies sich als recht gut und die Preise waren auch akzeptabel. Heute wollen Sie wieder essen gehen. Die heutige Entscheidung unterscheidet sich aber von der vorigen. Gestern standen Sie vor neuen Alternativen. Zu Beginn war Ihnen die Lösung der Entscheidungsaufgabe unbekannt. Heute kennen Sie zumindest eine, nämlich das Lokal, das Sie gestern besuchten. Bei neuen Entscheidungen geht es also darum, die Option zu identifizieren, die eine Lösung für die Aufgabe darstellt. Wiederholte Entscheidungen hingegen beginnen dort, wo neue Entscheidungen aufhören. Eine mögliche Lösung ist schon zu Beginn der Entscheidung bekannt. Damit verändert sich die Struktur der Aufgabe. Bei wiederholten Entscheidungen steht man vor der Frage, soll ich mein bisheriges Verhalten beibehalten oder davon abweichen? Damit ist eine wiederholte Entscheidung an einer gelernten Lösung verankert, nämlich der Option, die schon einmal gewählt wurde. Wie beeinflusst die Kenntnis solcher Optionen nachfolgende Entscheidungen? Verändert sich die Art und Weise, wie Informationen gesucht und bewertet werden? Unter welchen Bedingungen entscheidet man sich, eine gelernte Lösung beizubehalten oder eine neue Option auszuprobieren? Beetsch und Mitarbeiter zeigten, dass bei wiederholten Entscheidungen neue, widersprechende Informationen an Einfluss verlieren, je häufiger eine Routine in der Vergangenheit ausgeführt wurde. Zeitdruck verstärkte diesen Effekt. Unter Zeitdruck wählten routinierte Entscheider selbst dann die Routine, wenn Informationen verfügbar waren, die gegen die Wahl der Routine sprachen. Gerade bei starken Routinen müssen Personen erst durch wiederholte negative Rückmeldungen die Unangemessenheit ihrer Routine erfahren, bis sie sich schließlich entscheiden, diese aufzugeben. Die Entscheidung zur Abweichung von Routinen reicht aber beileibe nicht aus, dass sich Personen tatsächlich anders verhalten. Wir alle kennen aus eigener Erfahrung das Problem, dass wir manchmal unsere Routinen wiederholen, obwohl wir uns zuvor entschlossen hatten, sie aufzugeben. Eine der ersten Studien dazu stammt von Georg Schwarz, in Klammern Vergleiche 1927. Er bezeichnete die absichtskonträre Aufrechterhaltung einer Routine als Rückfallfehler. Beetsch, Haberstroh, Molter und Glöckner, in Klammern Vergleiche 2004, untersuchten die Bedingungen, unter denen Rückfallfehler entstehen, nachdem Probanden sich bewusst entschieden hatten, von ihren Routinen abzuweichen. Wieder spielt hier Zeitdruck eine wichtige Rolle. Unter starkem Zeitdruck traten systematisch Rückfallfehler auf. Probanden führten in 80% der Fälle ihre Routine aus, obwohl sie sich zuvor für eine andere Option entschieden hatten. Natürlich wird nun die Frage interessant, wann sich Menschen gegen die Aufrechterhaltung ihrer Routine entscheiden und diese Entscheidung dann auch tatsächlich zum Verhalten führt. Ein wichtiger Faktor hierbei scheint die wahrgenommene Vertrautheit der Situation zu sein. Kleine Veränderungen der Situation können dazu führen, dass diese als neuartig erlebt wird. Unter solchen Bedingungen entsteht spontan eine Bereitschaft, eher von der Routine abzuweichen. Abschnitt 10.5.1: Der Einfluss von Routinen auf die Informationssuche. Eine Reihe von Untersuchungen zeigt, dass sich mit zunehmender Routinisierung der Komplexitätsgrad der Suchstrategien verringert und damit auch die Menge an Informationen, die vor einer weiteren Entscheidung gesucht werden. Dies lädt zu dem Schluss ein, dass bei routinierten Entscheidungen oberflächlicher verarbeitet wird als bei neuen Entscheidungen. Es gibt jedoch Hinweise dafür, dass routinierte Entscheider, zum Beispiel Experten, auf die wichtigsten Aspekte der Option fokussieren und diese dann gründlicher verarbeiten. Des Weiteren scheinen Routiniers effektiver mit ihren kognitiven Ressourcen umzugehen. Gerade bei wichtigen und riskanten Entscheidungen nutzen sie die zur Verfügung stehende Zeit sehr effektiv, um zentrale Informationen zu bekommen und zu verarbeiten. Routinisierung kann aber auch dazu führen, dass Entscheider einseitig nach Informationen suchen. Beetsch und Mitarbeiter manipulierten in einem Experiment die Routinenstärke. Als abhängige Variable erhoben sie die Tendenz zur konfirmatorischen Suche in einer Informationsmatrix ähnlich dem Mauslab. Von konfirmatorischer Suche wird gesprochen, wenn Personen überproportional solche Informationen suchen, die für eine Hypothese sprechen und solche Informationen vermeiden, die gegen die Hypothese sprechen. In Klammern hier die Hypothese, dass die Routine auch in Zukunft eine gute Wahl ist. Wenn eine Person in konfirmatorischer Weise versucht, ihre Hypothese zu bestätigen, wird auch von einem Bestätigungsfehler, in Klammern Confirmation Bias, gesprochen. Definition: Zum Bestätigungsfehler, in Klammern Confirmation Bias, kommt es, wenn Personen hypothesenkonforme Informationen überproportional suchen oder deren Inhalte übergewichten. Definition Ende. Die Ergebnisse zeigten bei stark routinierten Probanden, in Klammern hohe Wiederholhäufigkeit der Routine, im Vergleich zu Probanden mit schwacher Routine, in Klammern geringe Wiederholhäufigkeit, eine stärkere Tendenz zur Bestätigung. Interessanterweise trat dieser Bestätigungsfehler bei Personen mit starker Routine dann nicht auf, wenn durch sprachliche Verpackung, in Klammern Framing, der Entscheidungssituation neuartige Aspekte der Situation hervorgehoben wurden, obwohl sich faktisch an der Struktur des Problems nichts änderte.